Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Wir wollen Elfriede Jelinek feiern in diesem Jahr.
Universitätsprofessorin Doktorin Pia Janke anlässlich des 80. Geburtstages der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek am 20. Oktober 2026.
Man kennt sie als die österreichische Autorin, als die Nestbeschmutzerin, die sich kritisch mit Österreich beschäftigt, die aber dann plötzlich durch den Nobelpreis eine von uns geworden ist, die man auch sehr schnell dann vereinnahmt hat. Aber wir wollen eigentlich diese globale Dimension zeigen.
Nichts eignete sich dafür besser als die österreichischen Kulturforen, und zwar weltweit. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint bei Kunst im Gespräch. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Pia Janke, Nicola Stehmann und Caroline Peters.
Frau Pia Janke, Sie sind die Gründerin des Elfriede Jelinek Institutes, machen Forschung über Elfriede Jelinek und haben natürlich auch mit dem Nobelpreis eine große Aufmerksamkeit auf das Institut beziehungsweise auf Elfriede Jelinek gewonnen und jetzt zum 80. Geburtstag noch einmal die Nobelpreisträgerin hat auch ein neues Theaterstück geschrieben, Unter Tieren, das bei den Salzburger Festspielen heuer auf der Pernerinsel uraufgeführt wurde. Freut Sie diese Anerkennung für Elfriede Jelinek? Freut Sie auch die Aufmerksamkeit auf Ihr Institut? Sie haben ja auch ein eigenes Symposium ausgerichtet in Salzburg.
Ja, natürlich freut uns das. Wir wollen auch Elfriede Jelinek feiern in diesem Jahr mit verschiedenen Aktivitäten. Und wir haben eigentlich zwei oder drei große Aktivitäten dieses Jahr. Die erste Aktivität nennt sich Weltautorin Jelinek. Und wir wollen sie eigentlich als Weltautorin auch entdecken oder präsentieren. Man kennt sie als die österreichische Autorin, als die Nestbeschmutzerin, die sich kritisch mit Österreich beschäftigt, die aber dann plötzlich durch den Nobelpreis eine von uns geworden ist, die man auch sehr schnell dann vereinnahmt hat. Aber wir wollen eigentlich diese globale Dimension zeigen. Also, dass sie eine Autorin ist, die weltweit wahrgenommen wird, weltweit rezipiert wird. Und wir machen eine internationale Reihe in Kooperation mit dem Außenministerium. Und der zweite Schwerpunkt war jetzt auch zu den Salzburger Festspielen. Das war aber auch eigentlich fast ein Zufall, weil wir schon seit ein paar Jahren zu den Salzburger Festspielen arbeiten. Auch wir fragen nach den Frauen bei den Salzburger Festspielen. Und dann war eben diese erfreuliche Konstellation, dass genau in diesem Jahr auch ein Text von Elfriede Jelinek uraufgeführt wurde. Und wir haben dazu eben eine große Veranstaltung gerade eben gemacht.
Lassen Sie uns ein bisschen bei der Internationalität bleiben. Sie haben das Außenministerium, die Auslandskultur schon angesprochen. Sie arbeiten mit verschiedenen Kulturforen zusammen, waren in Warschau, waren in Paris, gehen jetzt nach New York. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für Elfriede Jelinek, die ja eher zurückgezogen lebt? Freut sie das, international dann so präsent zu sein? Und wie ist die Aufmerksamkeit in den unterschiedlichen Kulturforen?
Ja, das sind viele Fragen jetzt. Vielleicht zunächst mal, wir arbeiten also schon seit fast 20 Jahren zu Elfriede Jelinek und wir sind sehr stark international vernetzt. Wir haben ein internationales Gremium, unsere internationalen Partnerinnen weltweit, die haben wir eigentlich bekommen durch unsere Recherchen. Wir machen große Werk- und Rezeptionsdokumentation schon seit 2002 eigentlich, also vor dem Nobelpreis haben wir schon begonnen und haben gemerkt, dass Jelinek eben international stark rezipiert wird, zunächst im europäischen Raum und dann auch im außereuropäischen Raum. Und deswegen haben wir auch über 50 internationale Partnerinnen weltweit. Das geht von China, Japan, Indien, Mexiko, Südafrika, USA, also wirklich international. Und wir haben auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren auch stark schon international gearbeitet. Wir waren zum Beispiel 3-mal schon in China und haben dort über Jelinek gesprochen.
Auch in einem Kulturforum?
Ja, auch in einem Kulturforum. Wir waren da sehr stark auch in Kooperation mit der österreichischen Botschaft, österreichischen Kulturforum. Wir waren in Shanghai, wir waren 2-mal in Peking. Wir haben vor 1,5 Jahren in Tokio schon eine Tagung gemacht, auch dort im österreichischen Kulturforum. Wir haben vor 5 Jahren, ich glaube ungefähr 5 Jahren, in New York auch schon etwas gemacht, leider Gottes dann nur online, weil da gerade Corona war, aber es war schon eine Kooperation. Wir haben in Europa schon zusammengearbeitet mit, muss man nachdenken, also mit Rumänien, mit Bukarest, wir haben mit Madrid, Rom, also was auch immer, unterschiedlichste Orte, also schon in den letzten Jahren. Und in diesem Jahr haben wir gedacht, ja, was machen wir zum 80. Geburtstag? Und da haben wir die Idee gehabt, von einer Stätte quasi zur nächsten zu wandern. Also es ist wie ein Parcours. Es hat doch einen ganz besonderen Sinn, welche Orte wir ausgesucht haben. Wir haben in Paris gestartet, also eigentlich in Wien haben wir gestartet, aber der erste internationale Ort war Paris, das österreichische Kulturforum dort, weil Frankreich das erste Land war, wo Jelinek auch rezipiert wurde, schon in den 80er Jahren. Auch sehr stark über das Thema Gender, Frau, Emanzipation. Auch sie hat auch sehr stark diese französische Philosophie rezipiert. Dann waren wir im Juni in Warschau, auch im österreichischen Kulturforum. Da waren wir vorher auch, das habe ich vorher vergessen, waren wir auch schon mehrmals. Polen ist das Land, wo Jelinek am stärksten rezipiert wird, außerhalb des deutschsprachigen Raums. Gerade im Theater, aber sie haben auch eine sehr intensive Germanistik und eine sehr starke Auseinandersetzung mit Jelinek. Jetzt sind wir unmittelbar vor New York. New York deswegen, weil USA einfach ein Land ist, mit dem sich Jelinek stark auch beschäftigt. Das ist nämlich auch zu bedenken. Jelinek ist nicht nur eine Autorin, die sich mit österreichischen Themen beschäftigt, sondern auch internationalen Themen, gerade in den letzten 20 Jahren. Und nur um das abzuschließen, wir sind dann im November in Sao Paulo in Brasilien. Dort wird gerade ein großer Jelinek-Schwerpunkt aufgebaut. Es gibt viele Übersetzungen. Und dann, die letzte Station ist Tokio, Japan. Im Dezember. Zu diesem Land hat Jelinek eine besondere Affinität. Also einfach zur Kultur, zur Mode auch. Und sie hat auch ein Stück über Fukushima, man sagt Fukushima, es ist nicht wirklich so, ich spreche es nicht falsch aus, geschrieben. Das war zum Beispiel sehr bewegend. Wir waren vor 1,5 Jahren schon in Tokio. Und die japanischen Kolleginnen, die eigentlich sehr distanziert sind, sehr höflich sind, sehr formell, formal orientiert sind, auch bei solchen Tagungen, haben plötzlich gesagt, dieses Stück, das sie über Fukushima geschrieben hat, über diese Atomkatastrophe, hat ihnen quasi die Sprache gegeben, darüber zu fühlen und zu denken. Also sie hat ihnen die Sprache gegeben, Elfriede Jelinek, die nie in Japan war, die aber sozusagen eine andere Wahrnehmung hat und diese Trauer formuliert hat in diesem Text. Und deswegen war dieser Jelinek-Text sehr, sehr sozusagen emotional auch nahe.
Kennen Sie Elfriede Jelinek persönlich?
Ja, ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Also ich habe sie kennengelernt 1999, glaube ich. Und ja, ich bin mit ihr per E-Mail laufend in Kontakt und ich besuche sie auch jetzt gerade wieder in den nächsten Tagen. Und ich erzähle ihr natürlich davon. Und sie interessiert gerade diese internationale Reihe ganz besonders. Sie sagt immer, sie lebt so zurückgezogen, so zu Hause. Und bekommt eigentlich ihre ganze Rezeption nicht mit. Und dass sie eine weltweite rezipierte Autorin ist, das kann sie gar nicht glauben und ist sehr, ja, auch gerührt eigentlich davon. Ja.
Sie werden ihr von der Uraufführung berichten. Sie waren ja auf der Pernerinsel. Ich habe sie gesehen, wie sie hinausgegangen sind. Es war ja keine Pause. Ich bin in der Mitte sitzen geblieben, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ich will da nicht stören. Neben mir hat niemand den Platz verlassen. Es ist ja draußen weitergegangen und es wurde draußen gespielt. Caroline Peters geht darauf ein und Nicolas Stehmann, den wir dann auch noch im Podcast hören werden. Haben Sie darüber schon mit Elfriede Jelinek gesprochen? Werden Sie ihr erzählen? Und wie haben Sie die Premiere erlebt? Unter Tieren heißt ja das Stück.
Ja, am Donnerstag bin ich bei ihr zu Besuch und ich werde davon erzählen, auch von unserer Tagung, von unserer Festspiel Academy, weil wir ja da auch dieses Spannungsverhältnis Elfriede Jelinek Salzburger Festspiele zentral auch uns angeschaut haben und diskutiert haben. Ja, die Premiere war für mich eine Art von Event. Ich glaube, es war auch bewusst so angelegt, auch von der Inszenierung her, von diesem ganzen Drumherum, also auch, dass diese Pernerinsel als Ort auch einbezogen wurde. Ja, mir war die Form eigentlich sehr vertraut. Das ist eine Form, die Nicola Stehmann ja schon öfters verwendet hat, begonnen bei den Kontakten des Kaufmanns. Das ist eine Möglichkeit, mit Jelinek-Texten umzugehen. Eine Möglichkeit halt, das sehr wie eine Revue zu veranstalten, sehr, sehr angereichert mit sehr viel Materialien, Video, anderen Texten mit Musik. Es wird ein Spektakel daraus. Etwas, was wahrscheinlich sehr stark auf das Publikum zugeht. Das Publikum ja auch bewusst adressiert und einbezieht. Ja, es ist ein sehr schwieriger Text, finde ich. Ich habe ihn mir erarbeitet und es ist eine Möglichkeit, auch gerade dieses Thema von Kapitalismus, Verwertungsgesellschaft einfach in interessanter Form auf die Bühne zu bringen.
Bei einem Künstlergespräch für die Freunde der Salzburger Festspiele habe ich mit Nicola Stehmann, dem Regisseur der Uraufführung von Elfriede Jelineks Stück Unter Tieren, bei den diesjährigen Salzburger Festspielen und Caroline Peter, seine Schauspielerin in diesem Stück, gesprochen. Nicola Stehmann gilt als Jelinek-Kenner und als ein Experte, der ihre Stücke auf die Bühne bringt. Mindestens 11 Theaterstücke hat er bereits inszeniert, darunter die Kontrakte des Kaufmanns. Dieses Theaterstück wieder als Vorläufer des neuesten Werkes Unter Tieren.
Inhaltlich vor allem, also Kontrakte des Kaufmanns, da ging es auch um verschiedene Wirtschaftsskandale, österreichische, das war der Meinl-Skandal, Meinl-Bank, BAWAG. Und dann kam der Lehman-Crash, nachdem sie eigentlich große Teile des Stückes fertig hatte. Und dann kam man nicht umhin zu denken, dass dieses Stück ein Kommentar zu der Wirtschaftskrise ist, der globalen, der Bankenkrise. Und als das haben wir es dann auch gemacht, haben da dann zum ersten Mal diese Form gesetzt. Die hat ja so ein bisschen was von einer Aktionärsversammlung, also dass auch die Gänge beschallt werden, dass man rausgehen kann bei Aktionärsversammlungen, müssen ja selbst auf den Toiletten, muss der Text hörbar sein, so. Und die geht halt immer weiter und die Pausen werden individuell eingelegt und so weiter. Und ich wollte formal da immer wieder anknüpfen. Und nachdem jetzt dieses Stück inhaltlich tatsächlich da anknüpft, also es geht wieder um sehr viele Wirtschaftsskandale, an denen in irgendeiner Form auch immer Österreicher beteiligt sind, egal wie global die sind, Wirecard oder Benko und aber verschiedene andere so Containerskandale.
Aber Elfriede Jelinek legt die Finger in die Wunden.
Legt die Finger in die Wunde, findet dann da auch wirklich eine ganze Menge, recherchiert die auch ziemlich gut, diese Skandale. Und deswegen kann man das auch lesen wie so eine Chronik, was seither geschah. Also man hätte ja denken können, dass dann vielleicht dann ein Umdenken stattfindet nach der Wirtschaftskrise. Und wenn man sich jetzt anguckt, okay, das ist alles nach 2009. Diese ganzen Skandale sind nach 2009, haben die stattgefunden. Da hat kein Umdenken stattgefunden. Also es ist immer noch so, dass die Menge der Werte, die gehandelt werden, um so ein Vielfaches die Menge der realen Werte übersteigt, die es in der Welt gibt. Und dass das alles nur passieren, also es kann nur weiter wachsen, wenn enorme Ausbeutung stattfindet in alle Richtungen, in alle Dimensionen, in Richtung der Zukunft, die jetzt schon für Rendite ausgesogen wird, indem man einfach in Kauf nimmt, dass man völlig zerstörten Planeten hinterlässt, in Richtung der Vergangenheit, auf die KI sicher irgendwie stürzt und wo der ganze Kulturschatz, alles was angehäuft ist an Wissen, jetzt da irgendwie verwertet wird und ausgesogen wird. Und das ist inhaltlich das Grundthema des Stücks. Und darin ist es der zweite Teil.
Frau Peters, das wird ja auch besonders in der Schweinchenszene evident, wie alles zur Ware geworden ist. Die Schweine werden geschlachtet und empfinden, dass sie Ware sind. Was zeigen Sie hier? Was ist das für ein Prozess?
Na, das ist einfach ein ganz toller inhaltlicher Move von Elfriede Jelinek, dass sie die Schweine und die Kühe über sich als Ware reden und nachdenken lässt, weil sie den Tieren damit ja auch eine Würde zurückgibt, dass sie nicht in der Position sind, in der wir Menschen sie behandeln, nämlich ihr seid Kreaturen, die weit unter uns stehen und deswegen haben wir gar kein Problem damit, Gewalt auf euch anzuwenden, in welcher erdenklich brutalen Form auch immer. Weil wenn die das selber wissen, dass das so ist, wenn die Mitwisser sind von der Gewalt, die wir an ihnen anwenden, dann ist es eigentlich noch viel schockierender, als wenn ich etwas malträtiere, was gar kein Bewusstsein und keine Seele und sowas hat. Und ich finde die beide sehr gut konzipiert. Das sind ganz besonders lange Texte, die ganz viele Aspekte davon eben einem nochmal ins Bewusstsein rufen. Auch was ist überhaupt Milchindustrie? Was passiert eigentlich mit der Milch und mit dem Zucker, der da rein? Also es hat so viele Aspekte, auch die Futures oder dass Schweinebäuche besonders stark gehandelt werden, an Börsenkursen was mitzusagen haben. Und das ist doch eben eigentlich Lebewesen sind. Und ich bin jetzt kein radikaler Veganer oder sowas, aber ich finde es eben einen Unterschied, ob das eine Massenware ist oder anders behandelt wird. Da sehe ich tatsächlich einen Unterschied. Und das arbeitet sie in ganz vielen Aspekten heraus, indem sie diesen Tieren eine Stimme und eine Würde gibt tatsächlich.
Die Auseinandersetzung mit den Texten, hat das ihr Verhältnis zu Tieren verändert?
Ja, ich habe eigentlich überhaupt kein Verhältnis zu Tieren. Ich hatte nie Haustiere, ich hatte noch nie einen Hund oder ich reite nicht oder also irgendwie so. Ich habe da ganz wenig Berührung, außer eben genau wie sie das Stück anfängt, dass man die Tauben auf seinem Fensterbrett beobachtet und das auch erst seit der Pandemie, wenn ich ehrlich bin. Und da hatte ich genau das Erlebnis eben mit diesem Piketty, dass ich ewig am Schreibtisch gesessen habe, weil ich sonst nichts zu tun hatte und eben auf dem Fensterbrett vor meinem Fenster waren diese Staken angebracht, okay, die sie auch beschreibt in dem Stück, ja, um dass die Tauben aber immer so drumrum gegangen sind so. Und auch einfach ziemlich laut so, die sind ja auch nicht leise und dann mal tak 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 und irgendwie so vorbei und man guckt die dann so an, ist so, was macht ihr hier, nervt total und die gucken immer nur so zurück, so pff, meine Stadt. Kannst du mir gar nichts sagen. Und da war das auf einmal da, dass man so eine Kommunikation hat. Also ich fand es super, dass sie diesen Ansatz wählt, dass man eben mit Tieren, wenn man mit denen kommuniziert, ja nun mal anders kommuniziert als unter Menschen, weil wir eben ja eine Sprache erfinden müssen, um uns gegenseitig zu deuten und zu lesen. Und die deuten einen eindeutig und die haben auch eindeutig ein Eigenleben und eine Sicht auf uns und einen Umgang mit uns.
Die Germanistin und Theaterwissenschaftlerin mit einer außerordentlichen Professur für neuere deutsche Literatur tourt mit ihrem Team durch die Welt, vernetzt die verschiedenen Einrichtungen, die zu Elfriede Jelinek forschen. Da drängt sich die Frage auf, wie man in den verschiedenen Sprachen mit den Jelinek-Texten umgeht.
Das ist eine große Frage und das fragt sich Elfriede Jelinek immer selbst auch. Wie kann man diese Sprache, die ja sehr klanglich ist, die sehr mit Sprachspielen arbeitet, mit Rhythmus arbeitet, mit Intertext, mit Zitaten, Zitate weiter deformiert, bearbeitet. Wie kann man das eigentlich übertragen in eine andere Sprache? Im Grunde genommen müsste man sagen, das geht überhaupt nicht. Wir machen seit 20 Jahren so eine Art Verzeichnis der Übersetzungen von Jelineks Werken in globale Dimensionen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Sprachen. Ich glaube, wir haben einmal gezählt, das sind sicher 30, 40 Sprachen. Ja. Es ist eine riesige Liste und ich glaube, jede Übersetzerin, jeder Übersetzer muss eine eigene Form dafür finden, muss möglicherweise auch diese Sprachspiele mit eigenen kulturellen Kontexten neu schaffen. Also eins zu eins zu übersetzen funktioniert nicht. Wir haben das gemerkt in China, wo das versucht wurde und natürlich total gescheitert ist. Also die haben zum Beispiel nach dem Nobelpreis das Gesamtwerk von Jelinek in kürzester Zeit versucht zu übersetzen. Sie haben Gott sei Dank Kinder der Toten nicht übersetzt, weil es ist wirklich das schwierigste Werk. Aber ich glaube, man kann sehr kreativ sein und wir merken auch mit dieser internationalen Reihe, dass diese Themen und auch die Verarbeitung dieser Themen eigentlich überall eine Art von Nerv treffen. Ja, wir haben gerade in dieser Reihe jetzt das Thema Demokratie, antidemokratische Entwicklungen, auch die Position von Frauen innerhalb dieser neuen politischen Entwicklungen und wir merken, das ist überall ein Thema. Und unser Ansatz ist auch, dieser verschiedenen Länder, die ja auch sozusagen auf verschiedenen Kontinente sind, auch miteinander zu verbinden und in Dialog zu bringen. Das heißt, das sind jetzt nicht so Einzelveranstaltungen an bestimmten Orten, sondern wir schalten immer aus anderen Ländern Leute dazu oder es reisen auch Leute an, sodass wir eigentlich einen globalen Austausch auch haben über diese aktuelle Thematik und wie Jelinek quasi in dem einen Land wirkt und in dem anderen und wie das vergleichbar ist.
Wenn Sie jetzt zum Kulturforum nach New York reisen, wird die Veranstaltung in deutscher oder in englischer Sprache sein?
Das ist auch eine große Frage. Es gibt viele logistische Überlegungen. Die erste Überlegung ist immer, sind immer die Zeitzonen. Wie schalten wir Leute zusammen? Ja, das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es gar nicht. Dann nehmen wir zum Teil die Sachen schon per Video auf und spielen sie ein. Manchmal ist es eine Videokonferenz. Wir haben auch immer Livestreams. Man kann alle diese Veranstaltungen immer im Live sozusagen verfolgen. Und die Frage der Sprache ist eine, ja, entscheidende auch. Wir werden auch manchmal gebeten von den Kulturforen, es bewusst auch in der Landessprache zu machen. Da haben wir zum Teil Simultanübersetzungen. Zum Teil haben wir auch Vorträge in den Landessprachen von den Expertinnen dort. Wir haben ja auch überall unsere internationalen Partnerinnen. Oder es ist auch auf Deutsch. Also wir sind ja zum Teil Germanistinnen und Germanisten. Ein wichtiger Punkt ist auch, immer am Abend haben wir ein künstlerisches Programm noch. Ja, also das ist sozusagen ein ganzer Tag, wo wir auch einen Grundmuster haben, was da stattfindet. Und am Abend ist was Künstlerisches. Und da versuchen wir zum Beispiel, in Polen haben wir das versucht, eine österreichische Autorin, Rafaela Edelbauer, mit einer polnischen Autorin in Dialog zu bringen. Und das wird aber dann zum Teil auch dann übersetzt. Also das muss bei jeder Veranstaltung mitgedacht werden. Oder machen wir es Englisch, weil alle Englisch können. Aber wir haben für jeden Programmpunkt sozusagen schon eine Notiz, in welcher Sprache das dann ist. Ja.
Das Gesicht und die Augen von Pia Janke leuchten. Sie haben ja auch in Salzburg gesagt, das macht Freude, das macht Spaß. Es steckt ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Sie sind Gründerin des Instituts. Wie viele MitarbeiterInnen haben Sie jetzt?
Ja, also im Moment sind es 4 fixe Mitarbeiterinnen. Also das ist im Moment die Konstruktion auch, glaube ich, sehr interessant. Wir sind ein interuniversitäres Zentrum. Einerseits die Universität Wien, andererseits die MUK, die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien. Und das sind die beiden Universitäten, an denen Jelinek studiert hat. Also die MUK war früher das Konservatorium, also da hat sie ja Musik studiert.
Und ist Organistin auch?
Genau, Organistin und Klavier hat sie studiert, auch der Abschluss ist dort gewesen. Und an der Universität Wien hat sie auch Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert. Das heißt, die Konstellation ist eigentlich eine Wissenschaftsuniversität und eine Kunstuniversität wirken zusammen. Es geht auch immer um diese Vernetzung von Wissenschaft und Kunst bei uns. Und wir haben 2 Mitarbeiterinnen quasi, die an der MUK angestellt sind und 2 an der Universität Wien. Und wir sind aber alle hier zusammen in der Hofburg und haben aber dann auch noch zusätzlich freie Mitarbeiterinnen, Praktikantinnen. Also zurzeit sind wir ungefähr 10 Leute. Wir haben auch viele Gäste, internationale Gäste, Stipendiatinnen, Leute, die recherchieren, forschen. Wir haben ja zugleich ein großes Archiv auch. Das heißt, es ist sehr lebendig und wir arbeiten vor allem auch stark mit Kunstinstitutionen zusammen, mit Künstlerinnen und Künstlern. Also dieses Jahr zum Beispiel haben wir eine Veranstaltung mit den Festwochen gehabt. Jetzt kommt eine Veranstaltung mit dem Burgtheater zum 80. Geburtstag. Wir kooperieren mit Wien Modern, mit dem Musikverein. Gibt es auch einen großen Jelinek-Schwerpunkt. Und auch in den Salzburger Festspielen waren wir auch präsent. Also es ist eigentlich eine große, große Plattform, die auch international stark präsent und vernetzt ist. Aber es war sehr anstrengend, großer Kampf, das aufzubauen. Über diese 20 Jahre ist es quasi organisch gewachsen, eigentlich aus einer studentischen Geschichte, weil ich gesagt habe, wir machen mal keine Proseminararbeiten, sondern wir machen gemeinsam ein Buch.
Sie sind Germanistin.
Ich bin Germanistin, ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft studiert und ich habe mich über Festspiele habilitiert, deswegen auch mein Bezug zu Festspielen. Ich habe eigentlich über Handke, den 2. großen Nobelpreisträger, meine Dissertation geschrieben und bin dann eigentlich durch Zufall zur Jelinek gekommen. Also es geht bei mir immer um Wissenschaft und Kunst, stark auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten. Ja, das ist eigentlich möglichst lebendig und nah sozusagen am Geschehen auch ist. Ja.
Nun gibt es mit den Salzburger Festspielen eine Geschichte und Elfriede Jelinek, Sie haben das heuer auch wieder thematisiert. Auch Nikolaus Stehmann hat im Künstlergespräch für die Freunde der Salzburger Festspiele gesagt, Jelinek hat gezögert, denn sie hat ja eigentlich einen Boykott gegen die Salzburger Festspiele ausgerufen und wollte damit nichts zu tun haben. Die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Sie hatten Frau Rabel-Stadler, die langjährige Festspielpräsidentin, auch eingeladen. Die hat versucht zu beweisen, dass es der Wind war, weil das Plakat vor einer Dachrinne gehangen sei. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, man muss dazu wissen, dass es 1998 einen großen Schwerpunkt zu Elfriede Jelinek gegeben hat. Das war damals in der neu gegründeten Reihe Dichter zu Gast. Das war in der Intendanz von Gérard Mottier, Schauspielchef Ivan Nagel. Und es war eigentlich bis heute der größte Schwerpunkt zu einer Frau überhaupt in der Geschichte der Festspiele. Und es war zum ersten Mal, dass ein Text einer Frau aufgeführt wurde bei den Festspielen. Also das erste Mal ein Theaterstück von einer Frau bei den Festspielen. Wir haben uns sehr intensiv mit diesem Schwerpunkt beschäftigt. Wir haben ihn auch dokumentiert, wir haben ihn aufgearbeitet. Und wir haben festgestellt, dass er eigentlich enorm zukunftsweisend war. Innovativ war von den Formaten. Eine Frau, die ins Zentrum der Festspiele gerückt wurde. Sie konnte damals einladen. Sie hat die sichtbar gemacht, die sonst keinen Ort gehabt hätten bei den Festspielen. Das heißt, es ist auch ein Anspruch, der eigentlich zukunftsweisend ist. Und es war ein Schwerpunkt, der damals sehr umstritten war. Skandalisiert wurde, kritisiert wurde von unterschiedlichen Gruppierungen. Und es hat damals einen Leserbrief gegeben vom Weihbischof Laun, der sich sehr abfällig darüber geäußert hat, auch über dieses Plakat, das da hängt an der Wand des Festspielhauses und das sie quasi am besten abreißen soll. Und plötzlich war dieses Plakat weg. Und dann hat es verschiedene Erklärungsversuche gegeben. Und der offizielle Erklärungsversuch war, dass es ein Sturm war, der das Plakat von der Fassade gerissen hat.
Haben Sie mit Elfriede Jelinek zu Salzburg, zur Uraufführung von Untertieren schon gesprochen? Sie sehen sie nächste Woche, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie im Vorfeld schon mit ihr darüber gesprochen haben.
Ich habe sie ein paar Mal besucht in diesem Jahr. Haben wir darüber gesprochen, über Salzburg, die Uraufführung. Ich habe jetzt nur per E-Mail kurz berichtet, auch von unserer Festspiel Academy. Und ja, ich glaube, es gibt ein großes Spannungsverhältnis zwischen Jelinek und den Festspielen.
Nach wie vor ist,
glaube ich, schon.
Wie sieht das Nikolaus Stehmann?
Ich glaube, mittlerweile freut sie sich. Aber sie hatte eigentlich einen Salzburg-Boykott für sich beschlossen. Und das war also vor 2 Jahren, habe ich hier ja Uristie gemacht. Und als die Anfrage kam aus Salzburg, ob ich was machen wollte, habe ich Elfriede gefragt, ob sie nicht Lust hat, was zu schreiben. Und da hat sie das abgesagt, mir, und gesagt, also bei allem Interesse für mich, was zu schreiben und dass ich ein Stück von ihr mache. Sie hat halt diesen Salzburg-Boykott und bestimmten Prinzipien muss man doch treu bleiben.
Natürlich ist Jelinek jetzt etabliert, sie ist die Nobelpreisträgerin und wäre selbstverständlich, dass sie in Salzburg ihren Ort hat. Nur auch unsere Recherchen haben schon auch dokumentiert, und das war auch das Thema unserer Festspiel Academy, dass Frauen bei den Festspielen überhaupt keine Selbstverständlichkeit sind und dass die Festspiele trotz allem immer noch stark, also das ist unsere Befund auch aufgrund unserer ganzen Analysen, stark auch patriarchalisch geprägt sind. Von der Gründung bis heute, und dass man bislang eigentlich kaum ein Bewusstsein auch entdeckt, diese Dinge aufzuarbeiten und auch Frauen mehr ins Zentrum zu rücken. Also wir haben ja auf unserem Cover quasi eine Statistik, auf der man sieht, dass 97,7% der Werke, die bei den Festspielen bislang aufgeführt wurden, von Männern stammen und nur 2,3 von Frauen.
Bei der derzeitigen Festspielleitung ist man sich dessen bewusst. Karin Bergmann, Intendantin für die Jahre 2026-2027, sie wird auch das Programm für 2028 vorbereiten, handelt daher und wird bereits im kommenden Jahr verstärkt Regisseurinnen einladen, Theaterinszenierungen zu übernehmen. Der Anfang ist also gemacht. Gehen wir aber nun zurück zu Elfriede Jelinek und ihrer Musikalität der Sprache. Diese ist nicht zuletzt auf ihre Ausbildung zur Pianistin und Organistin zurückzuführen. Außerdem verbindet sie mit der Komponistin Olga Neuwirth eine enge Freundschaft. Können Sie darüber ein bisschen erzählen?
Ja, da kann ich viel erzählen. Das war auch lustigerweise mein Ansatz bei Elfriede Jelinek. Ich war ja vorher Musiktheaterdramaturgin an der Staatsoper in Deutschland dann und habe dann in meiner ersten Universitätszeit immer noch Beiträge für Programmhefte geschrieben, wurde auch gefragt für die Festwochen damals, was ich gerne möchte, hatte ein paar Werke zur Auswahl und ein Werk war damals Belams Fest. Wir hatten vorher schon bereits Zusammenarbeit gegeben, aber es war die erste größere Oper auch zwischen Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth und ich habe damals über das Libretto eben fürs Programmheft einen Beitrag geschrieben und dadurch ist auch der Kontakt zu Jelinek entstanden. Also eigentlich über diese Beschäftigung mit Olga Neuwirth. Und das Spannende ist, dass sie sehr lange jetzt nicht zusammengearbeitet haben, auch eigentlich im Kontext der Salzburger Festspiele. Es war eine gemeinsame Oper ja geplant, so eine Art Don Giovanni-Paraphrase, die dann gescheitert ist. Die war für Salzburg 2006 geplant. Und jetzt gibt es wieder eine Zusammenarbeit, die wir auch in New York jetzt vorstellen werden. Und zwar Monster's Paradise heißt das. Es ist eigentlich eine Oper über Trump, eine groteske, satirische Oper. Und wir haben gesagt, wenn, dann müssen wir das in New York präsentieren. Wir werden einen kurzen Ausschnitt zeigen und wir haben ein Gespräch schon im Vorfeld jetzt aufgenommen mit Tobias Grazer, dem Regisseur der Oper. Ja, und das ist natürlich total spannend, wenn zwei Frauen so politisch brisante Musiktheaterwerk schreiben. Also diese Kombination, zwei Frauen, dieses Thema und eine neue Form auch des Musiktheaters. Ich glaube, das was Aufregenderes gibt es fast nicht.
Wo wird das aufgeführt?
Die Urführung war in Hamburg Anfang des Jahres. Sie wurde dann übernommen nach Zürich und sie kommt nächstes Jahr nach Graz.
Ich meine jetzt in New York?
In New York, nein. Also aufgeführt wird es nicht. Wir werden das per Video nur zeigen, leider. Also es wird im Rahmen dieses Jelinek-Tags quasi die Abendveranstaltung sein, dass wir einen kurzen Ausschnitt zeigen, dass dieses Video mit Tobias Grazer eingespielt wird und dass wir dann ein Gespräch mit einem amerikanischen Jelinek-Experten und einer Expertin, die von uns mitreist, dann so ein Gespräch führen darüber.
Im Abraham-Haus?
Genau. Genau, in diesem österreichischen Kulturforum.
Sie reisen weit, Sie reisen viel. Wie finanzieren Sie sich?
Also ich persönlich reise nicht überall hin, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich war in Warschau, ich war in Paris. Ich werde mich zuschalten, dann auch online. Ja, wie finanzieren wir das? Das war natürlich eine große Frage. Wir haben ein Budget natürlich von den Universitäten für Veranstaltungen, aber das sprengt jeden Rahmen. Es müssen ja diese Flüge bezahlt werden, die Aufenthalte bezahlt werden. Und erfreulicherweise kooperieren wir mit der Sektion für Auslandskultur im Außenministerium und haben da eine Extrafinanzierung für diese Reihe bekommen, was natürlich sehr erfreulich ist. Wir kooperieren mit den österreichischen Kulturforen, das heißt, es findet immer vor Ort auch statt. Und wir haben auch eine Eröffnungsveranstaltung im März hier gemacht, auch in Kooperation mit der Auslandskultur. Das heißt, das ist unsere Finanzierungsquelle vor allem für diese Veranstaltungsreihe.
Nun sind Ihre Themen sehr politische Themen. Es sind Zeitgeist-Themen, es sind feministische Themen und es sind sehr stark, Sie haben es schon gesagt, Themen, die die Demokratie betreffen. Waren das immer Themen von Elfriede Jelinek?
Ja, also ich glaube, Elfriede Jelinek, man kann sie fast als Seismografin bezeichnen. Also das beginnt in den 70er, 80er Jahren. Sie hat immer die großen politischen Themen fast seismografisch vorweggenommen. Ja, also sie hat begonnen, schon Anfang der 80er Jahre zum Beispiel, sich mit der Verdrängung des Nationalsozialismus zu beschäftigen. Das war ja eigentlich erst bei Waldheim dann in Österreich ein Thema. Also 86 oder 88 war Heldenplatz, aber sie hat es schon 81, 82 gemacht. Also man kann eigentlich so 80er, 90er Jahre die Geschichte Österreichs verfolgen anhand der Texte von Jelinek. Womit hat sie sich beschäftigt? Mit dem Aufstieg der FPÖ, mit den Morden von Oberwart, mit Jörg Haider. Und das Spannende ist, seit ungefähr 2000, 2002, 2003 hat sie alle großen globalen Konflikte auch thematisiert. Also das geht vom Irakkrieg über die Wirtschaftskrise, Migration und jetzt diese intensive Auseinandersetzung mit diesem neuen Faschismus, mit neuen antidemokratischen Entwicklungen. Das heißt, da gibt es natürlich eine große Linie schon von den 80er, 90er Jahren bis heute, aber sie thematisiert sozusagen die globalen Verwerfungen, die globalen Krisen. Und deswegen haben wir auch dieses Thema gewählt. Wie macht sie das? Und bei ihr ist es aber nie sozusagen nur eine oberflächliche journalistische Auseinandersetzung, sondern sie bindet das eigentlich immer rück an große historische Dimensionen, an auch ästhetische Formen, die von der Antike eigentlich, also zum Beispiel chorische Formen, Botenbericht, also traditionelle dramatische Formen, die sie neu prägt. Und diese Schichten, die dann in so einem Werk drin sind, diese Intertexte, die sie verarbeitet, das macht das halt dann auch so, ja, so vielschichtig und so anregend, sich damit auseinanderzusetzen.
Woran arbeiten Sie jetzt für 2027?
Ja, wir müssen mal schauen, dass wir diese internationale Reihe hier wirklich zu einem guten Ende bringen. Das wird ja bis Dezember gehen. Wir haben auch noch einen Nachwuchsworkshop. Wir haben am 23. Oktober eine Veranstaltung hier im Burgtheater, im Casino, also so eine Veranstaltung zum Geburtstag. Und das läuft parallel, aber es ist eigentlich der totale Wahnsinn. Wir sind in der Schlussphase eines großen Portals, das heißt Jelinek Online. Und das ist eine Dokumentation des Gesamtwerks und der Gesamtrezeption von Elfriede Jelinek. Eine Art Bibliografie, alle ihre Werke. Sie hat ihr ein monumentales Werk, Theaterstücke, Romane, Drehbücher, Libretti, über 800 Essays. Und in diesem Portal werden die alle verzeichnet sein, alle Übersetzungen, alle Aufführungen, die gesamte Sekundärliteratur, aber alles in kommentierter Form. Das heißt, wir schlüsseln alles inhaltlich auf. Jedes Interview wird aufgeschlüsselt. Alles wird vernetzt miteinander, wie eine Datenbank, aber eine ganz einfach zu bedienen, wie eine große Website im Grunde genommen. Und das ist ein Projekt, da arbeiten wir auch schon eigentlich Jahrzehnte dran. Wir haben zweimal schon das in Buchform herausgebracht. Aber jetzt ist es dann wirklich online weltweit verfügbar und da werden wir wahrscheinlich im Frühjahr fertig werden.
Elfriede Jelinek hat ja die postdramaturgische Theaterwelt mitbegründet, ins Leben gerufen. Was würden Sie sagen als Germanistin, heißt das auch für die Theaterwelt, was heißt das möglicherweise für das Land Österreich, für unsere Sprache?
Ich glaube, Elfriede Jelinek hat nicht nur die Dramatik neu gefasst, indem sie diese sogenannte Textflächen schreibt, wobei ich da sehr vorsichtig bin mit diesen Begriffen, weil in ihren Texten eigentlich die gesamte Dramentradition drinnen ist und mit geht. Also das geht eben von dem antiken Drama über, sie hat sich sehr stark mit dem klassischen Drama beschäftigt, mit dem bürgerlichen Drama, mit dem Volkstheater. Das ist alles in dieser dramatischen Form drinnen. Aber sie hat auch die Theaterästhetik entscheidend mitgeprägt, die Theaterästhetik der letzten 20, 30 Jahre, weil man sich zu diesen Texten verhalten muss. Man muss eine neue Form bringen und so zentrale Regisseure wie Nicola Stehmann oder eben Einar Schlef, Christoph Schlingensief. Alle großen Theaterpersönlichkeiten haben sich abgearbeitet, Jossi Wieler, und haben dadurch auch die Theaterästhetik eigentlich weitergebracht und weitergeführt. Und ja, für Österreich weiß ich nicht. Es ist jedenfalls, sie ist steht sicher auch in starken österreichischen Traditionen. Der Sprachkritik des Volkstheaters, der satirischen Literatur, der Wiener Gruppe. Also man kann da starke Bezüge von Nestro über Karl Kraus, über Bachmann zu Jelinek herstellen.
Nun hat sie leise gesagt, ihr letztes Stück möchte mit Tieren in Zusammenhang sein, unter Tieren spielen. Ist es das letzte Stück?
Das höre ich schon. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Also es ist hundertprozentig nicht das letzte Stück. Ich glaube, Elfriede Jelinek hat inzwischen schon wieder 1 bis 2 neue Stücke geschrieben. Ja, vielleicht sagt sie das mal so ab und zu. Aber nein, also sie schreibt weiter. Es sind wirklich große, große Werke, die laufend entstehen. Und unsere Aufgabe ist immer hinterher zu sein und zu versuchen, all das quasi zu dokumentieren. Ja.
Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen wunderschöne Reisen.
Ja, vielen Dank, Dankeschön.
4. September 2026 ist das Theaterstück Unter Tieren, welches bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde, am Burgtheater zu sehen. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.